Mit dem Predigttext für den heutigen Sonntag befinden wir uns in einer alten Zeit. Wir gehen weit zurück, viele hundert Jahre. Wir beschäftigen uns mit einer alten Geschichte. Und man könnte meinen, ja, das ist eine alte Geschichte. Die liegt weit zurück. Hat die überhaupt etwas mit uns zu tun? Mit mir persönlich, mit euch, mit dir persönlich? Ich glaube, die Geschichten, die wir in der Bibel finden, diese alten Geschichten, haben grundsätzlich etwas mit Menschen zu tun. Mit den Menschen damals genauso wie mit den Menschen heute. Und ich möchte euch gerne mit hineinnehmen in diese Geschichte. Der Predigttext selber ist eigentlich gar nicht so lang. Das Ereignis oder das Geschehen, um das es geht, ist sehr viel ausführlicher. Und ich möchte euch ein bisschen damit hineinnehmen in diese Geschichte, die sich da abspielt. Ich werde nicht alles vorlesen, manches vielleicht nur andeuten. Aber ich lade euch ein, diesen Weg durch 1. Könige 18 und 19 mal mitzugehen. Es geht um den König Ahab und seine Frau Isebel. Diese beiden, Ahab und Isebel, hatten sich und damit auch das Volk Israel aus der engen Beziehung zu ihrem Gott herausgerissen. Sie hatten sich dem Baalskult verschrieben, einem religiösen Kult im weitesten Sinne, der aber nichts mit dem Gott Israels zu tun hatte, ganz im Gegenteil. Und in dieser Zeit tritt der Prophet Elia auf und inszeniert in einer dramatischen Aktion ein Schauspiel. Das könnt ihr gerne zu Hause nachlesen, 1. Könige 18, das ist ein ausführlicherer Text, ein ganz atemberaubendes Schauspiel, das er da inszeniert. Am Ende dieses Schauspiels zeigt sich unmissverständlich, dass der Gott Israels durch keine andere Gottheit zu ersetzen ist. Das war eine unüberhörbare und unübersehbare Einladung an die Israeliten und gleichzeitig ein Affront gegen Ahab und seine Frau. Da steige ich jetzt ein. 1. Könige 19 ab Vers 1. Ahab erzählte Isebel alles, was Elia getan hatte, auch, dass Elia alle Propheten des Baal getötet hatte. Daraufhin schickte Isebel einen Boten zu Elia und drohte ihm: Die Götter sollen mir antun, was immer sie wollen, wenn ich deinem Leben nicht ein Ende setze. Morgen um diese Zeit soll es dir ergehen wie den Propheten, die du getötet hast. Das heißt, Elia, dann bist du tot. Da geriet Elia in große Angst. Er sprang auf und lief um sein Leben. So kam er nach Beersheba an die Grenze von Juda. Dort ließ er seinen Diener zurück. Er selbst ging noch einen Tag lang weiter, tiefer in die Wüste hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Es ist genug, sagte er. Herr, nimm mir doch das Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Ein müder Elia. Wie konnte es so weit kommen? Wie konnte es dazu kommen, dass Elia die Puste ausgegangen ist, im wahrsten Sinne des Wortes? Wie konnte es dazu kommen, dass er mit der Einschätzung seiner Kräfte so daneben gelegen hat? Wie konnte es so weit kommen, dass er den Gott, mit dem er so eng verbunden war, scheinbar fast aus dem Blick verloren hat? Wie konnte es so weit kommen? Diese Frage können wir stellen, wenn wir Elia angucken. Diese Frage hat Elia sich vielleicht sogar selber gestellt unter dem Ginsterstrauch. Wie konnte es mit mir so weit kommen? Das lief doch am Anfang eigentlich alles ganz gut. Das war doch alles in Ordnung. Gott war auf meiner Seite. Ich war der Sieger am Ende oder sah zumindest so aus. Wie konnte es so weit kommen? Das ist die alte Frage des Elia. Das ist aber für viele Menschen genauso auch eine ganz aktuelle Frage. Wie konnte es denn so weit kommen? Wie konnte es so weit kommen, dass Putin mit seinen Truppen in die Ukraine einmarschiert und da immer noch wütet? Wie konnte es so weit kommen, dass es Länder gibt, in denen Korruption zum Alltag gehört und Menschen sich überhaupt nicht sicher sein können, dass irgendetwas zu ihren Gunsten geschieht? Einfach so. Wie konnte es so weit kommen, dass Menschen immer noch diskriminiert werden aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechtes, ihrer sexuellen Orientierung oder wessen auch immer. Wie konnte es so weit kommen, dass wir auf dieser Erde es nicht geschafft haben, Menschen so mit Lebensmitteln, mit dem Nötigsten zu versorgen, dass alle etwas haben, dass es für alle reicht? Wie konnte es so weit kommen? Wie konnte es mit mir so weit kommen, dass ich da stehe, wo ich heute stehe, mit dem, was nicht gelungen ist, mit dem, was ich schuldig geblieben bin, anderen Menschen, mir selber, Gott? Wie konnte es so weit kommen? Eine alte Frage und vielleicht auch eine aktuelle Frage. Wie konnte es so weit kommen? Und dann stehen Menschen da, oft sprachlos, weil sie diese Frage nicht beantworten können. Wie konnte es so weit kommen? Wir wissen es oft nicht. Genau. Wie konnte es so weit kommen? Keine Ahnung. Sagen die Schüler meiner Schule immer wieder. Keine Ahnung. Egal ob im Matheunterricht oder in Englisch oder bei der Frage, wer den anderen gemobbt hat. Keine Ahnung. Ja. Wie konnte es so weit kommen? Keine Ahnung. Vielleicht entdecken wir bei Elia aber doch das eine oder andere, wie es so weit kommen konnte. Und vielleicht hat das, was Elia so müde hat werden lassen, auch mit dem zu tun, was uns vielleicht müde werden lässt. Ein erster Punkt oder erster Gedanke, wie es bei Elia so weit kommen konnte, dass er da müde unter dem Ginsterstrauch liegt und sterben möchte, ist, dass sein Leben bedroht ist. Das hatte er ja von Isabel gehört. Morgen bist du tot. Da würde ich mich auch fragen, wie es so weit kommen könnte. Oder wie das eigentlich noch weitergehen soll. Leben unter Bedrohung. Und das können ganz unterschiedliche Bedrohungen sein. Bei Elia ist tatsächlich sein Leben bedroht. Andere Menschen fühlen sich in ihrer Sicherheit bedroht, vielleicht. Oder in was auch immer. Leben unter Bedrohung, das ist ein Punkt, warum Menschen müde sein können. Leben unter Bedrohung in der Schule, im Beruf, in der Familie vielleicht, vielleicht sogar in der Gemeinde, weil Menschen sich bedroht fühlen in irgendeiner Art und Weise, weil sie sich nicht frei entfalten können, weil sie nicht geachtet sind, nicht wertgeschätzt, warum auch immer. Leben unter Bedrohung. Ein zweites, warum Elia müde ist, nicht mehr leben möchte. Er hatte sich sehr engagiert, ja, aber als Einzelner. In diesem großen Schauspiel, das ich nur angedeutet habe, also wie gesagt, lest das gerne nach in 1. Könige 18, eine längere Passage, da war Elia alleine unterwegs gegen die Priester des Baalskultes. Und alleine unterwegs sein, alleine sich engagieren, alleine arbeiten, alleine für etwas einstehen, das macht müde. Wenn Menschen niemanden an ihrer Seite haben, niemand, der sagt, ich nehme dir die Last ab, ich teile sie mit dir. Niemand, der sagt, du wirst das schaffen, ich bete für dich, ich bin an deiner Seite. Das macht müde. Wenn Menschen alleine unterwegs sind in ihrem Engagement oder in dem, was ihnen wichtig ist in ihrem Leben, wenn Menschen alleine unterwegs sind, dann macht das müde. Und das Dritte, Elia ist wohl auch deshalb müde, weil er sich übermäßig stark engagiert, über seine Kräfte hinaus. Das ist ja auch schwierig, die eigenen Kräfte einzuschätzen, das abschätzen zu können. Wie viel kann ich denn? Was geht denn noch? Oder muss ich noch eins drauflegen? Muss ich noch mehr ertragen, mich noch mehr engagieren, noch mehr tun, noch genauer hinhören, noch zuverlässiger arbeiten oder was auch immer? Mich um diesen und jenen noch kümmern? Überstarkes Engagement, das macht müde. Das hat den Elia müde gemacht. Das macht möglicherweise auch Menschen in dieser Gemeinde müde. Überstarkes Engagement. Vielleicht wäre manchmal weniger tatsächlich mehr für Elia, aber auch für Menschen unserer Zeit, egal in welchen Zusammenhängen sie unterwegs sind. Überstarkes Engagement. Ein weiteres, was Elia und damit auch viele andere Menschen müde werden lässt, begrenzte Kompetenz. Elia konnte eben nicht alles reißen. Menschen können nie einfach so alles reißen und bekommen alles hin. Sondern Menschen haben immer damit zu tun, dass sie begrenzte Kompetenzen haben. Und das ist kein Todesurteil. Das ist einfach so. Niemand kann und muss alles können. Aber an diese Grenze zu kommen, das ist eine schwierige Erfahrung. Ich habe begrenzte Kompetenzen. Damit habe ich es an der Schule immer wieder zu tun, Schülern sagen zu müssen oder Eltern oder Lehrkräften, ja, das und das, das können wir hier noch bearbeiten, das kann ich gerne mit dir tun, aber dann gibt es bestimmte Dinge, Themen, Auffälligkeiten, was auch immer, das ist nicht mehr meine Kompetenz. Das ist ein Lernen und ich will damit nicht sagen, dass ich damit schon fertig bin mit diesem Lernen. Zu einer begrenzten Kompetenz zu stehen und zu sagen, ja, bis hierhin kann ich das, aber weiter nicht. Und ich muss dann auch nicht darüber hinausgehen. Elia hat diese Grenze scheinbar nicht richtig wahrgenommen und kommt deswegen ans Ende seiner Kräfte, begrenzte Kompetenz. Er ist nicht im Rahmen seiner Möglichkeiten geblieben, sondern wollte über diesen Rahmen hinaus und das wurde schwierig für ihn. Und Misserfolg. Misserfolg macht auch müde. Wenn etwas nicht gelingt, wenn das Engagement scheinbar umsonst war, wenn sich der gewünschte Erfolg, das gewünschte Ergebnis nicht einstellt. Lest das bei Elia nochmal nach, ich sage es immer wieder, 1. Könige 18, unglaublich spannend. Elia wird am Ende mit dem Tod bedroht. Das ist Misserfolg in Höchstform sozusagen. Aber es ist natürlich bei uns genauso. Misserfolg motiviert nicht. Misserfolg macht müde, nimmt die Kraft, es noch einmal zu versuchen. Misserfolg lähmt. Und ein letztes, warum Elia müde geworden ist, er ist sozial isoliert. Er hat, ich habe das schon angedeutet, niemanden an seiner Seite. Er wird mit dem Tode bedroht. Wo soll er noch hin? Soziale Isolierung, das ist fast so etwas wie Folter, Liebesentzug. Ich sage das nur mal in Klammern, das ist ein Weg bei den Zeugen Jehovas zum Beispiel, Mitglieder der Gemeinde dafür zu bestrafen, dass sie in irgendeiner Weise sich nicht richtig verhalten haben. Dann wird ihnen einfach Liebe entzogen, dann werden sie sozial isoliert. Das macht Menschen kaputt, das lässt sie müde werden. Vielleicht so weit, dass sie am Ende sagen, ich habe keine Kraft mehr. Ich wünsche mir nicht nur zu schlafen, sondern ich wünsche mir zu sterben. Viele verschiedene Punkte oder Punkte, die dazu führen, dass Elia müde wird. Dass er in die Wüste läuft, sich unter einen Ginsterstrauch legt und sagt, ich will nicht nur schlafen, ich will sterben. Wie kommt es dazu, dass Elia neu anfangen kann? Wie kommt es dazu, dass Elia wieder Lebensmut gewinnt, zu Kräften kommt? 7 kleine Schritte finden wir bei Elia und vielleicht dann auch als Möglichkeiten für uns selber. Ein erster kleiner Schritt. Elia darf ausruhen. Lese nochmal aus einem Vers, nur einen Satz aus 1. Könige 19, Vers 5. Schließlich legte er sich hin und schlief unter dem Ginsterstrauch ein. Eigentlich doch ein ganz schönes Bild. Er legt sich einfach hin und schläft ein. Was für eine Erholung ist das, nach getaner Arbeit ausruhen zu können? Was für ein Geschenk ist es, alles liegen lassen zu dürfen und die Füße hochzulegen? Auch wenn Elia eigentlich sterben möchte, sich hinzulegen und die Augen zu schließen, ist ein erster wichtiger Schritt, um neu anfangen zu können. Elia darf ausruhen. Wie gut ist es, wenn wir einander ausruhen lassen und wenn wir uns das Ausruhen selber gönnen, Dinge abzulegen, zurückzulegen, die Füße hochzulegen, äußerlich und vielleicht auch innerlich. Ausruhen. Ein zweiter Schritt, ein zweiter Punkt. Elia erlebt Hilfe und Betreuung. Ich lese einige wenige Verse weiter. Plötzlich berührte ihn ein Engel und forderte ihn auf: Steh auf und iss. Als Elia um sich blickte, fand er etwas neben seinem Kopf: frisches Fladenbrot und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank. Dann legte er sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn erschien ein zweites Mal. Wieder berührte er ihn und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Elia erlebt Hilfe und Betreuung. Ohne eigenes Zutun erlebt er das. Elia ist fertig mit der Welt und mit Gott und mit sich selber. Der will schlafen und am liebsten sterben. Und jetzt geschieht etwas, das kommt von außen auf ihn zu. Er erlebt, dass er versorgt wird, ohne eigenes Zutun. Er, der vorher meinte, alles geben zu müssen, wird nun zum Empfänger. Er muss gar nichts mehr geben. Er darf empfangen, das, was Gott ihm gibt, Wasser und Brot. Das ist eine Menge, wenn man in der Wüste ist. Er darf essen und trinken und er darf schlafen. Sehr viel mehr braucht man nicht, um zu Kräften zu kommen. Essen, trinken, schlafen, das ist schon mal ganz gut. Wir kennen nämlich die andere Seite. Nicht essen, nicht trinken und nicht schlafen, das ist Folter. Und hier geschieht das Gegenteil von Folter. Wieder mit dem Leben klarzukommen, wieder auf die Füße zu kommen, das geschieht, wenn Menschen essen, trinken und schlafen können. Also, Elia erlebt Hilfe und Betreuung. Ein drittes: Elia gewinnt Distanz zu seiner Arbeit. Ich lese weiter aus 1. Könige 19. Da stand Elia auf, aß und trank und ging los. Durch das Essen war er wieder zu Kräften gekommen. 40 Tage und 40 Nächte war er unterwegs, bis er den Horeb, den Berg Gottes, erreichte. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Doch da kam das Wort des Herrn zu ihm: Was tust du hier, Elia? Elia antwortete: Bis zum Äußersten bin ich für dich gegangen. Alles habe ich für dich getan, für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Ich allein bin übrig geblieben, doch jetzt wollen sie auch mich umbringen. Da kommt nochmal diese Angst zum Ausdruck, natürlich, ja. Aber das andere, was wir nicht übersehen dürfen, ist: Elia geht. Er bewegt sich fort, 40 Tage und 40 Nächte. Und mit jedem Schritt, den er geht, entfernt er sich ein bisschen mehr von dem, was war, innerlich und äußerlich. Distanz zur Arbeit. Das ist ein weiterer Schritt, um wieder zu Kräften zu kommen. Sich von dem zu distanzieren, innerlich und vielleicht auch äußerlich, was gewesen ist und was Kräfte geraubt hat. Vielleicht hat Elia es am Anfang gar nicht richtig gemerkt, dass je länger er geht, desto mehr er sich distanziert von seiner Arbeit. Im Gehen bekommt er die Dinge im wahrsten Sinne des Wortes unter die Füße. Er war bis zum Äußersten gegangen, um Gottes Sache voranzutreiben. Aber nun geht er zum Äußersten, um sich von allem Geschehenen zu distanzieren. Ein vierter Gedanke: Elia erfährt eine Korrektur seines Gottesbildes. Ich lese weiter. Da sprach Gott zu ihm, zu Elia: Komm heraus, stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und wirklich, der Herr ging vorüber. Zuerst kam ein gewaltiger Sturm, der Berge sprengte und Felsen zerbrach. Der zog vor dem Herrn her, aber der Herr war nicht in dem Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes, feines Flüstern. Als Elia das hörte, bedeckte er das Gesicht mit seinem Mantel. Dann trat er aus der Höhle heraus und stellte sich an ihren Eingang. Da hörte er eine Stimme, die zu ihm sprach: was tust du hier, Elia? Er antwortete, bis zum Äußersten bin ich für dich gegangen. Alles habe ich für dich getan, für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Ich allein bin übrig geblieben, doch jetzt wollen sie auch mich umbringen. Was Elia von Gott wusste, war, dass Gott groß und mächtig auftritt. Elia kannte die Geschichte von Mose und dem brennenden Dornbusch, aus dem Gott heraus sprach. Er kannte die Geschichte von der Feuersäule beim Auszug aus Ägypten. Er hatte es ja selber erlebt, Gott und das Feuer. Elia wusste, Gott erscheint nicht nur wie ein Feuer, Gott ist irgendwie Feuer. Hätte Elia damals das Alte Testament schon gehabt, dann hätte er davon lesen können, dass Gott sich eines Erdbebens oder eines Sturms bedient, um sich bemerkbar zu machen. Wenn Gott auftritt, so meinte das Elia, dann ist das gewaltig. Da war er sich ganz sicher. Gott tritt gewaltig auf. Muss er ja wohl auch. Aber nun, Gott ist weder im Sturm noch im Erdbeben und Gott ist auch nicht im Feuer. Nichts Gewaltiges. Gott tritt plötzlich ganz anders auf. Gott wird leise. Gott ist fast zu überhören, weil er eben nicht laut auftritt. Gott wird leise. Gott ist anders. Elia bekommt ein neues Bild von Gott geschenkt. Und ein weiteres, Elia bekommt einen überschaubaren Auftrag. 1. Könige 19, da sagte der Herr zu ihm, geh den Weg zurück, den du gekommen bist. Geh durch die Wüste bis nach Damaskus und salbe Hazael zum König über das Aramäerreich. Mehr nicht, Elia, mehr musst du nicht tun. Nach den beeindruckenden Erlebnissen der vergangenen Tage oder Wochen und dem großen Auftrag muss Elia nun kleine Brötchen backen. Wieder muss er gehen. Den langen Weg, den er gegangen ist, muss er nun zurückgehen. Zurück auf Los, könnte man beinahe sagen. Elia, du darfst noch mal von vorne anfangen. Es gibt ein Reset. Was du jetzt tun sollst, Elia, das wird dich nicht überfordern. In diese Spirale kommst du jetzt nicht wieder rein. Elia bekommt einen überschaubaren Auftrag. Das Vorletzte, Elia bekommt Helfer und Nachfolger. Wieder ein Blick in 1. Könige 19. Auch Israel soll einen neuen König bekommen. Salbe Jehu, den Sohn Nimschis, zum König. Setze außerdem einen Nachfolger für dich ein. Salbe Elisha, den Sohn des Schafat aus Abel-Mehol, zum Propheten. Und so wird es kommen. Wer dem Schwert Hazaels entkommt, den wird Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entkommt, den wird Elisha töten. Elia, der alles alleine in die Hand genommen hatte, der es mit den Baalspriestern aufgenommen hatte, bekommt Unterstützung. Nachfolger. Was für eine Entlastung. Endlich liegt die ganze Last der Verantwortung nicht mehr auf seinen Schultern allein. Und Unterstützung anzunehmen, das gilt für Elia nicht nur. Unterstützung anzunehmen ist kein Armutszeugnis, kein Eingeständnis von Versagen. Unterstützung anzunehmen zeigt, dass jemand sich selbst realistisch einschätzen kann, dass er sich seiner eigenen Grenzen bewusst ist, dass er weiß, in bestimmten Situationen brauche ich Hilfe. Bei Elia muss Gott ein bisschen nachhelfen. Er braucht diesen Anstoß von Gott, damit er entlastet werden kann. Und ein letztes. Elia bekommt eine Zusage. Geschenkt sozusagen von Gott. Die klingt ein bisschen komisch, aber es ist eine Zusage. Gott sagt ihm, aber ich werde 7000 Männer in Israel übrig lassen, die, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben und ihn nicht mit dem Mund geküsst haben. Das heißt doch, Elia, du musst dich nicht mehr kümmern. Ich sorge dafür, sagt Gott, dass mein Volk nicht untergeht. 7000 Männer werde ich übrig lassen. Ich sorge mich darum, dass mein Volk nicht von diesem Erdball verschwindet. Das ist nicht mehr deine Aufgabe. Aber ich, so fängt das an, sagt Gott, aber ich werde 7000 Männer in Israel übrig lassen. Aber ich. Wenn Gott so redet, aber ich, sagt er damit, du nicht, sondern ich. Damit macht er unmissverständlich deutlich, dass er, Gott selbst, das Heft in der Hand behält. Gott trägt die letzte Verantwortung. Er sorgt dafür, dass es mit seiner Sache, mit sich selbst weitergeht. Gott bleibt im Regiment. Der Liederdichter Paul Gerhardt hat es in seinem Lied »Befiehl du deine Wege« so ausgedrückt, und damit möchte ich schließen. Auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was das Herze betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll? Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Amen.